Hallo zusammen und willkommen zurück zum ADA-Podcast Shift Happens. Heute wieder mit dabei sind
Miriam
und Lea. Heute geht es unter anderem um einen besonderen Film, den wir geschaut haben, der uns einiges über den menschlichen Wunsch, Technologie so zu schaffen, dass sie unsere menschlichen Kräfte entfacht und vermehrt, gesagt hat. Und es geht um die Kraft von Pflanzen und was diese mit unserem Körper, mit Geist und Seele eigentlich alles so machen können. Ich würde sagen, los geht's.
Wir waren im Kino. Gelegentlich passiert das, dass man sich zurück in die analoge Welt der gepolsterten Sessel begibt, um sich einmal so richtig berieseln, inspirieren, unterhalten oder aufrütteln zu lassen. Und das haben wir gemacht mit einem Film, der sehr viel Furore gemacht hat. Er trägt den Titel Poor Things, arme Dinger. Und der Titel kommt von einem Roman, nämlich von dem Roman von Alastair Gray aus dem Jahre 1992 mit exakt diesem Titel, Arme Dinger, und ist jetzt in einen Hollywood-Film umgesetzt worden.
Regie wurde geführt von Yorgos Lanthimos. Der hat mit der Hauptdarstellerin Emma Stone schon einige Filme gemacht und die sind immer wieder grandios rezensiert und auch preisgekrönt worden, so auch Poor Things. Denn Poor Things hat jetzt gerade am vergangenen Sonntag einige Oscars abgeräumt. Wie wir finden, auch durchaus zu Recht. Vor allem in den Kategorien Kostüm und Make-up und Design, weil es ist wirklich visuell erstmal ein tatsächlicher Augenschmaus.
Und Emma Stone als Hauptdarstellerin hat den Oscar für die weibliche Hauptrolle ebenso bekommen. Also ein bepreister Film, der ja schon eine Menge an Aufrüttel- und Irritationspotenzial hat.
Worum geht es also in Poor Things? Denn der Titel lässt das ja erstmal nicht sofort vermuten. Man kann eigentlich zusammenfassend sagen, dass es wie eine feministische Variation des Frankenstein-Mythos ist. Also wir erinnern uns an Frankenstein, die Geschichte von Mary Shelley, die übrigens eine sehr interessante Verbindung zu Ada Lovelace hat. Aber dazu kommen wir vielleicht ein andermal. Frankenstein, eine Figur, eine monsterartige Figur, die wir sicherlich alle so im Kopf haben, als eine vom Menschen erfundene Technologie, die ein bisschen außer Fugen gerät, ja, die also außer Kontrolle gerät. Und ähnlich ist auch die Prämisse in Poor Things. Es geht um eine Frau namens Bella Baxter. Bella Baxter, gespielt von Emma Stone, ist aber, sagen wir mal, keine typische Frau.
Es ist überhaupt keine typische Frau, denn es ist eine Frau, die auf den ersten Blick so aussieht, als sei sie eine, die sich aber benimmt wie ein kleines Kind. Und so viel sei verraten, weil das erfährt man auch gleich am Anfang des Films. Das liegt daran, dass ein brillanter, aber auch verrückter Arzt namens Godwin Baxter, der als Kind Opfer der wissenschaftlichen Experimente seines Vaters geworden ist und deshalb selbst aussieht wie Frankenstein, dass dieser Arzt die Frau, die bei einem Selbstmordversuch sozusagen quasi ums Leben gekommen ist oder fast ums Leben gekommen ist und schwanger war, mit dem Gehirn ihres kleinen Kindes ausstattet. Er transplantiert also das Gehirn des Babys in den Kopf der Frau und deshalb gibt es eine große Diskrepanz zwischen dem Körper der Frau, die Emma Stone spielt, und ihrem Verhalten, das eben das eines Neugeborenen, eines Kleinkindes ist und sich über den Film in den vielen Erfahrungen, die sie macht, dann entwickelt. Sie wächst heran in sich selbst sozusagen.
Und das hat ganz besonders zur Folge, dass wir sehen, dass diese Person erstmal überhaupt keine sozialen Normen kennt. Also mal als Beispiel, die empfindet bei nichts Scham. Egal was passiert, was sie sagt, was sie tut, was andere sagen oder tun, diese Bella Baxter empfindet einfach keine Scham, empfindet auch gar nicht, dass irgendetwas anormal ist oder abnormal, weil sie weiß gar nicht wirklich, was normal ist. Ihr Leben ist es dezidiert nicht. Sie lebt hauptsächlich erstmal in dem doch sehr isolierten Haus von ihrem Schöpfer, von Godwin Baxter, bis sie dann eines Tages auf eine Reise sich begibt mit einem Mitreisenden, der auch eine durchaus große Rolle spielt. Und sie reist durch die Welt. Es spielt in Griechenland, in Portugal, in Frankreich. Und immer wieder erlebt Bella Baxter Situationen, wo wir verstehen, wie es eigentlich ist, wenn man eine eigentlich erwachsen wirkende Person dabei zuschauen kann, dieser Person, wie sie heranwächst, wie sie die Welt erkundet. Und das ist auch so der Kern dieser Rolle. Sie lernt die Welt ganz neu kennen. Und dadurch sieht man sie auch als Zuschauerin wirklich durch eine ganz neue Perspektive.
Und das ist halt wirklich in dem Film interessant gelungen. Also wenn man jetzt mal anschaut, warum haben wir uns entschieden, heute über den Film zu sprechen? Natürlich einmal, weil das eine Wiederauflage des Frankenstein-Mythos ist und des ewig wabernden Wunsches von Menschen, sich selbst auch neu erschaffen zu können, also gottähnlich zu werden. Und dass Godwin Baxter, der von Bella übrigens auch nur God genannt wird, eben God genannt wird, das ist schon eine der Elemente, die dabei eine Rolle spielen. Aber dieser Mythos zeigt sich eben und es hat natürlich dann auch eine Menge an Fragezeichen. Die gibt es, die dann sofort in einem aufpoppen. Wir hatten eine sehr schöne kleine Konversation mit einer Kollegin im ADA-Team, die gesagt hat, das Thema des Films sei für sie Responsible Innovation. Und wir haben sehr gelacht, als wir, nachdem wir den Film gesehen haben, dann nochmal drüber gesprochen haben, weil das ist natürlich tatsächlich so. Also wie kann man es ethisch vertreten oder auch nicht vertreten, einen Menschen erstmal in der Entstehungsgeschichte, die ich eben beschrieben habe, sozusagen neu zu schaffen und dann ihn auch in die Welt zu entlassen, ohne dass sozusagen die Welt auch sehen kann, dass das ein Kind ist, sondern die Frau sieht aus wie eine Frau. Und da entstehen natürlich eine ganze Menge Konflikte und Konfrontationen draus. Und diese Responsible Innovation Perspektive, basierend auf dem Frankenstein-Mythos, ist schon mal eine sehr, sehr interessante Idee, die uns irgendwie fasziniert hat.
Ja, und gleichzeitig wirft sie auch dann viele ethische Fragen entlang der Reise von Bella Baxter auf. Also es gibt beispielsweise eine Szene, wo Bella dann realisiert, dass es in der Welt Armut und Reichtum gibt. Und das deprimiert sie erstmal total und sie beginnt eigentlich so ein eigenes Gerechtigkeitsgefühl, wie eine eigene Moral zu empfinden.
Und sie unternimmt auch etwas gegen Armut und Ungerechtigkeit, was anderen Menschen überhaupt nicht gefällt, weil die Verteilgerechtigkeit, die sie da an den Tag legt, gar nicht auf deren Zustimmung stößt.
Sie wird zur spontanen Robin Hood, würde ich sagen.
Genau. Also
sie stiehlt faktisch von einem durchaus reichen Menschen und gibt es einfach an die Armen, weil sie ansonsten überhaupt nicht versteht, warum man das nicht so umverteilen sollte. Und das sind so interessante Momente, auch was andere soziale Normen angeht. In Frankreich beispielsweise fängt sie dann an, als Sexarbeiterin zu arbeiten, weil sie realisiert, erstens, Sex macht Spaß und zweitens, in diesem Fall kann man damit sogar noch Geld verdienen.
Ist mega,
ist
mega
also
Kombi.
Für sie in dieser Situation eine sehr erfrischende Variante und trotzdem merkt man natürlich, dass wir da gesellschaftlich oft ganz andere Normen drumherum haben. Also der Film bringt einen oft ans Hinterfragen und auf neue Gedanken. Noch dazu ist er auch irgendwie visuell wirklich interessant gemacht. Ganz oft hat die Kamera so eine Fischperspektive eingenommen, also eine sehr ungewöhnliche für einen Kinofilm, sodass man also fast wie aus so einer Kindperspektive auch die Welt erblickt. Und auch wissenschaftlich ist es wahnsinnig spannend, was da passiert, was Menschen angetan wird, angeblich mit dem Auge auf die Wissenschaft, um irgendwie was zu erforschen. Das ist mitunter auch grausam, ehrlich gesagt. Also er schockiert, der Film, er provoziert und er regt an.
Und er wirft uns ein bisschen auf die Frage zurück, wo kommen eigentlich unsere Werte her? Wie prägt sich eigentlich unser Verhalten? Woran richten wir uns aus? Und was für uns normal im gegenseitigen Umgang miteinander in unserem Erwachsenenalltag erscheint, ist halt aus einer kindlichen Perspektive, einer nicht so weit entwickelten Perspektive gar nicht normal. Und gelegentlich kann man es halt auch wieder hinterfragen, weil man sich die Frage stellen muss, macht es überhaupt Sinn, dass es so ist? Also all diese Dimensionen kommen da auf, eingepackt in diese Idee, dass ein Mensch einen neuen Menschen erschafft mit Hilfe von Technologie. Es gibt auch so ein Frankenstein-artiges Elektroschockgerät, wo drin Bella Baxter dann sozusagen zum Leben wieder erweckt wird, nachdem diese Gehirntransplantation stattgefunden hat. Und diese ganze Verbindung von wissenschaftlichem Erkenntnis und Veränderungsdrang, von technologischen Möglichkeiten, von der Replizierperspektive der Menschschaft, neue Menschen bis hin zur Frage, was für Verhaltensregeln treiben uns eigentlich und müssten wir die nicht gelegentlich doch nochmal hinterfragen? Das ist schon eine interessante Kombi, die der Film zeigt.
Ich habe mich auch das ein oder andere Mal erinnert gefühlt an die großen Sprachmodelle, über die wir hier auch schon ganz viel gesprochen haben, weil Bella Baxter ja auch erst lernen muss zu sprechen. Also zu Beginn, obwohl sie eben aussieht wie die erwachsene Emma Stone, hat sie faktisch nur so simple Worte drauf und lernt eben wie ein Kleinkind. Dann sind ihre Sätze sehr, sehr simpel und oft auch noch grammatikalisch falsch. Und später, auch als sie in die Interaktion geht mit beispielsweise einer grandios gespielten, so älteren philosophischen Intellektuellen, gespielt von Hanna Schygulla, da merkt man, wie ihre Sprache sich total blumig entwickelt und am Ende ist sie wahnsinnig eloquent und sehr, sehr schlagfertig. Und das hat mich auch nur erinnert an so dieses, den Trainingsprozess eigentlich, dieses Lernen der Sprachmodelle. Also es war eine sehr schöne Kombination. Schön ist vielleicht fast das ein zu simples Adjektiv hier. Eine sehr provokante Kombination an Themen, alles in einem Film. Übrigens einem relativ langen Film. Ich glaube, er dauert 2,5 Stunden. Fast alle nominierten Oscar-Filme dieses Jahr waren sehr, sehr lang. Das hat auch Jimmy Kimmel während der Oscar-Verleihung angemerkt, dass der durchschnittliche Film in der Best-Picture-Kategorie 2:20 dauerte. Wir haben uns ja auch einige angeguckt, unter anderem auch Anatomie eines Falls. Auch der dauert sehr, sehr lang.
Die Menschen scheinen wieder Zeit zu haben, sich auf filmische Geschichten einzulassen,
in die Tiefe zu gehen,
woran immer das auch liegen mag. Letzte Bemerkung noch zum Film Poor Things. Es gibt sehr viel Sex, von der eben von dir schön angedeuteten Szene, wo sie Masturbation entdeckt, und zwar am Mittagstisch, wo Menschen das normalerweise jetzt nicht so regelmäßig machen. Da hat sie dann wenig Probleme mit, weil sie halt da ja auch gar nicht sozialisiert ist, bis hin zu der Phase als Sexarbeiterin. Also Sex ist insgesamt, weil es eben auch total ungehemmt ist, ein ganz wichtiges Motiv im Film, das einfach nur so als kleine Ankündigung. Es ist sehr präsent.
Wer also Lust hat auf einen technologisch durchaus gedankenanregenden Trip, es wirkt ein bisschen wie ein bunter Trip, auch visuell gesehen, dem oder der sei jetzt Poor Things von uns ans Herz gelegt.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Wir haben neulich einen sehr langen und wirklich mega interessanten Gartenspaziergang gemacht. Das ist jetzt schon nicht ganz korrekt formuliert, weil wir waren nicht einfach in einem Garten, sondern wir waren in einem Heilpflanzengarten. Und dieser Garten befindet sich im Süden Deutschlands, in Schwäbisch Gmünd. Und es ist der Heilpflanzengarten des Unternehmens Veleda.
Veleda ist eine Marke mit sehr viel Tradition, wurde 1921 gegründet, damals als pharmazeutisches Labor mit eben besagtem eigenen Heilpflanzengarten. Und zwar von dem Philosophen Rudolf Steiner und der Medizinerin, der Apothekerin Ita Wegemann. Und Vileda hat heute noch einen philosophisch erstmal sehr interessanten Ansatz. Und der spiegelt sich unter anderem auch in der Art und Weise wider, wie der Heilpflanzengarten dieses Unternehmens geführt wird.
Und das ist eben der Ansatz der Anthroposophie oder die gesamtheitliche Denkweise der Anthroposophie, die darauf setzt, dass es so etwas wie eine Synthese aus Wissenschaft, aus Kunst und Religion gibt und dass darin auch der Mensch als Einheit von Körper, Geist und Seele eine große Rolle spielt und dass der Mensch mit der Natur verbunden ist und beide sich auch gegenseitig Kraft und auch Heilung geben können.
Und wir fanden das so spannend, was dieser Heilpflanzengarten eigentlich alles zu bieten hat, wie der funktioniert, beispielsweise durch den sogenannten biodynamischen Anbau und was wir da alles über Pflanzen gelernt haben, dass wir das heute einmal ein bisschen näher mit euch beleuchten möchten. Um mal nur ein Beispiel zu geben, denn wir beleuchten das nicht nur zu zweit, wir haben gleich noch einen sehr aufregenden Gast dazu hier bei uns. Aber um euch mal ein Beispiel zu geben, während dieser Führung, da erzählte die Leiterin des Heilpflanzengartens, Astrid Sprenger, uns, dass in einer Handvoll Erde, und dabei nahm sie eben genau das, eine Handvoll Erde und hielt diese hoch und sagte, in dieser Handvoll Erde hier sind mehr Lebewesen, als es Menschen auf der Erde gibt. Und das ist nur so ein greifbares Beispiel dafür, wie beispielsweise die Biodiversität in so einem Garten eine Rolle spielen kann. Denn so erzählte es uns Astrid Sprenger, das ist wahnsinnig wichtig, dass all die Lebewesen, die für die Pflanzen und die verschiedenen Blumen, die Wiesen etc. wichtig sind, dass die wirklich auch ihre Arbeit leisten können, dass diese Lebewesen frei leben können und ihre wichtige Arbeit leisten können. Oft kennen wir das ja so aus dem Privatgarten, dass man versucht, auch einige dann eher wegzujäten und irgendwie zu entfernen. Nicht so in diesem Heilpflanzengarten. Da ist es sehr wichtig, dass die richtigen Lebewesen eben mitwirken können.
Was sich dann eben auch sofort an der Vielfalt zeigt, die sich dann entwickeln kann. Wenn ich mich richtig erinnere, hat sie von 70 Arten von Bienen gesprochen, die dort in den Heilpflanzengärten unterwegs sind. Bei uns in unserem städtischen Leben kann man schon froh sein, wenn man ab und zu mal eine Art sieht. Die sind ja extrem viel weniger geworden, also wirklich haben sich extrem verringert in letzter Zeit, das sogenannte Insektensterben. Und diese Gärten sind halt auch wirklich groß. Das sind 23 Hektar, also das ist ein riesiges Gelände. Und man stolpert dann über ganz, ganz interessante Dinge. Also ich habe zum Beispiel an einer Stelle mich sehr lange aufgehalten. Da haben wir auch dann vor Ort einiges an Gespräch drüber geführt. Bei einer Pflanze, die Alraune heißt. Mandragora officinarum. Das ist sozusagen eine Pflanze der Nachtschattengewächse. Und irgendwie hatte ich immer im Kopf, da war doch was. Wo spielt die Alraune eine Rolle? Und da sind wir jetzt drauf gekommen.
Das ist natürlich bei Harry Potter. Nicht nur bei Harry Potter, die Alraune spielt auch so generell in Hexen- und Zaubereigeschichten immer eine große Rolle, aber bei Harry Potter hat sie eine besondere gespielt, vor allem für die Harry Potter-Liebenden da draußen im zweiten Band, in der Kammer des Schreckens. Denn da gibt es eine, unter anderem eine Szene, wo die Freundesgruppe rund um Harry in der Heilpflanzenkunde die Alraune kennenlernen und sie umtopfen sollen. Und beim Aus der Erde ziehen fängt diese Pflanze im Harry Potter Mythos sozusagen an zu schreien und es müssen auch Ohrenschützer getragen werden und so weiter. Also die Alraune hat ganz, ganz viele Kräfte. Die hat sie auch tatsächlich.
Die Ohrenschützer müssen getragen werden, weil angeblich zumindest die lauten Schreie der Alraune tödlich sein können.
Und das war jetzt in Schwäbisch Gmünd nicht so.
Das war nicht so. Wir haben auch keine Pflanzen umgetopft. Aber was wir gelernt haben, ist, dass die Alraune als Nachtschattengewächs durchaus giftig sein kann, weil sie nämlich in manchen Teilen Alkaloide entwickelt, denen man, wenn man sie in großen Mengen nimmt, auch jemanden vergiften kann. Aber in der guten und richtigen Anwendung wurde sie schon vor langer Zeit in der Antike als Schmerzmittel, als Beruhigungsmittel, als Schlafhilfsmittel eingesetzt. Und Harry Potter hat das wieder aufgegriffen. Aber auch in einer schönen Art, weil da ging es doch darum, dass die Alraune irgendwie hilft, Menschen, die versteinert wurden, wieder zurückzuzaubern, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, schau an. Da hat jemand auch Harry Potter gelesen. Wir haben vor Ort auch ganz, ganz viele Geschichten gehört von Astrid Sprenger. Ich habe sie eben schon erwähnt, von der Leiterin dieses Heilpflanzengartens. Die hat uns da viele Anekdoten, Hintergründe und Kontextinformationen gegeben. Und deshalb haben wir uns gedacht, weil uns das wirklich so in Erinnerung geblieben ist, es war ein wirklich sehr informativer Nachmittag, deshalb haben wir sie eingeladen hier in den Shift Happens Podcast. Und daher freuen wir uns jetzt über Dr. Astrid Sprenger. Herzlich willkommen im ADA-Podcast, liebe Astrid.
Astrid, wir durften euren Heilpflanzengarten in Schwäbisch Gmünd besuchen. Wir haben gerade schon unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen was davon erzählt, weil das ein ganz besonderer Nachmittag war. Und magst du vielleicht einmal damit einsteigen, dass du so ein bisschen beschreibst, wie dieser Garten zum Gesamtkunstwerk Veleda passt?
Naja, also der Garten ist im Grunde der Inbegriff der Veleda-Philosophie. Wir sehen da und praktizieren Gesundheit und Schönheit, Vielfalt und Nachhaltigkeit, Natürlichkeit und Kreislaufwirtschaft, Gemeinwohl und Umweltschutz. Und das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, schon seit vielen, vielen Jahren. Und dies wird in unseren Gärten, wir haben ja mehrere Gärten, aber speziell in diesem großen Garten durch unsere biodynamischen Anbaumethoden in die Praxis umgesetzt und auch wahrnehmbar. Und es spiegelt sich dann auch direkt in unseren Produkten wider.
Jetzt hast du gerade schon den biodynamischen Anbau erwähnt. Was hat es damit auf sich? Kannst du mal ein bisschen beschreiben, was biodynamischer Anbau eigentlich bedeutet?
Biodynamische Anbaumethoden sind ökologische, regenerative, landwirtschaftliche Methoden. Im Fokus steht dabei die Förderung von gesunden Böden und Biodiversität. Das heißt, wir verzichten auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und mineralische Kunstdünger. Und ganz wichtig auch, außerdem verwenden wir gentechnikfreies Saatgut und meistens aus eigenen Pflanzen das Saatgut. Und wenn man jetzt ganz praktisch mal guckt, was ist es ganz praktisch jetzt mal von diesen allgemeinen Begriffen in die Tiefe geht, ich habe es vorher schon erwähnt, wir haben Kreislaufwirtschaft. Es verläuft also alles in Kreisläufen. Das heißt, aus dem eigenen Saatgut wachsen unsere Pflanzen und die Pflanzen oder bestimmte Pflanzenteile, die ernten wir dann für unsere Produkte. Und die Erntereste und das Grüngut, was ganz normal beim Jäten, Mähen und Heckenschneiden so anfällt, aber auch die Pressrückstände, die aus der Extraktherstellung kommen, die werden zusammen mit Mist kompostiert. Und dieser Kompost, das ist eine riesige Kompostplatte bei uns, dieser Kompost wird dann wieder auf die Felder aufgebracht. So haben wir schon mal einen Kreislauf. Und das zeigt eben auch schon eins, Kompost. Wir düngen mit Kompost, wir düngen den Boden, nicht die Pflanzen zum einen. Aber wir säen eben nicht nur unsere Heilpflanzen an, sondern wir säen auch zum Beispiel Gründüngungspflanzen ein. Das sind Pflanzen, die wir nachher nicht ernten, aber die Stickstoff aus der Luft sammeln können und solche tiefen Wurzeln zum Teil haben, dass sie den Boden lockern und so die Bodenorganismen fördern. Und das bringen wir dann wieder ein in den Boden und es düngt dann auch noch. Und außerdem lassen wir die Pflanzen zum Blühen kommen, sodass dieses dann gleich Insektenweiden sind. Das kann man sich vorstellen wie so Blühwiesen.
Das klingt ja wirklich toll. Ich komme jetzt mit einer Frage, ich gebe es sofort zu, die ein totales Großstadtkind entlarvt. Weil das, was du beschrieben hast und wofür wir jetzt den Begriff der Biodynamik haben, war doch eigentlich mal der Urzustand, oder?
Genau, das habe ich auch immer gedacht. Wieso ist das hier eigentlich eine Erfindung? Das ist doch eigentlich das Normale. Genau, aber dieser Urzustand, der wurde irgendwann zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, als ziemlich viel Stickstoff übrig war aus künstlicher Herstellung, kam es dazu, dass Stickstoff als Kunstdünger eben in die Landwirtschaft gegeben wurde. Und dann entstand eine Bewegung parallel, die auch zum Teil Kontakte hatten zur anthroposophischen Bewegung, die dann sich Überlegungen machten, ich habe das Gefühl, mein Boden ist irgendwie tot, seit ich hier Stickstoff dünge und haben sich dann versammelt, vor genau 100 Jahren übrigens, zu so einem sogenannten landwirtschaftlichen Kurs, in dem dann die biodynamische Landwirtschaft ins Leben gerufen wurde, wo es eben darum ging, immer mit den natürlichen Gegebenheiten zu arbeiten.
Also für euch gilt eigentlich zurück zur Natur, zurück zum natürlichen Zustand bei dem, was ihr macht. Und trotzdem ist es ja nicht so, dass ihr da jetzt alles Mögliche anbaut, sondern es gibt ja eine vermutlich klare Perspektive, welche Pflanzen eigentlich in den Heilpflanzengarten oder die Heilpflanzengärten aufgenommen werden. Kannst du uns dazu ein bisschen verraten, wie werden die ausgesucht und warum?
Also wir haben im Anbau 200 verschiedene Arzneipflanzen, von denen wir im Jahr circa um die 150 tatsächlich in die Produktion bringen, also den Jahresrhythmus machen vom Ausbau. Säen bis zum Ernten. Das liegt dann an der Planung einfach. Wir sind der Hersteller von Naturarzneimitteln. Circa 500 Fertigarzneimittel haben wir und einigen 100 zertifizierten Naturkosmetika. Und da gibt es dann natürlich, wie in ganz normalen großen Unternehmen, gibt es Planungen. Aber natürlich, wenn man mit Naturprodukten arbeitet, ist es noch schwieriger, nachher eine Planung auch zu erfüllen. Das heißt, wir versuchen dann eben die Planung auch länger als ein Jahr vorauszumachen, weil wir ja auch mehrjährige Pflanzen haben und dann die eben in der entsprechenden Menge auch da sein müssen. Und so bauen wir dann eben gemäß unserer internen Planung bei uns an, was bei uns anbaubar ist. Und nicht alles wird bei uns angebaut, weil wir in unserer Klimazone gar nicht alles anbauen könnten, was auch in unseren Produkten drin ist.
Kannst du ein Beispiel dafür geben, was nicht in Deutschland angebaut werden kann oder vielleicht sogar auch in Zentraleuropa direkt angebaut werden kann?
Ja, ich kann sagen, zum Beispiel Lavendel könnten wir anbauen, aber mengenmäßig und vom Klima her ist es einfach besser, es in südlicheren Ländern zu machen. Hier haben wir zum Beispiel Moldawien, wo wir Lavendel anbauen, oder wir bauen Rosmarin in Spanien und in Frankreich an. Die sind ja frostempfindlich, Rosmarine, also manchmal nicht. Man kennt es so ein bisschen aus dem Garten. Manchmal klappt es, manchmal nicht mit der Überwinterung und je nach Sorte. Aber solche Sachen, das ist einfach dann, die brauchen mediterranes Klima und dann sind die ätherischen Öle, die da drin sind, auch im Maximum, also die beste Qualität, die wir dann auch möchten.
Du hast jetzt eben schon die Planung für die Produktion erwähnt. Wie sieht denn diese Produktion dann wirklich aus? Also was passiert genau mit den Pflanzen im Nachgang? Wie werden die bei euch verarbeitet?
Also von den circa 150 Pflanzen, die wir eben pro Jahr ernten, wir ernten die nicht immer die ganze Pflanze. Man muss sich so vorstellen, manchmal ernten wir nur Blätter, manchmal ernten wir die Blüten. Meistens ernten wir von Hand, ganz wenig ernten wir maschinell. Und dieses Material geht dann so frisch, wie es ist, ein paar hundert Meter weiter. Neben unseren Gärten ist schon das Gebäude für die Extraktherstellung. Das heißt, wir liefern das an und dort geht es direkt in den Prozess, also ganz frisch in höchster Qualität. Und was heißt Extraktherstellung? Das heißt, dass das Pflanzenmaterial mit Öl oder Wasser oder auch verschiedenen Alkoholkonzentrationen extrahiert wird. Und dann diese Extrakte, die stehen dann da eine Weile, werden gerührt, werden abgepresst und die gehen dann weiter in die Fertigarzneimittel- und Fertigkosmetikherstellung hier am Standort in Schwäbisch Gmünd, paar Kilometer weiter, oder auch werden weltweit versendet zu Herstellungen. Und diese Pressrückstände, die eben da rauskommen wieder, wie vorher gesagt, die kommen dann wieder zurück in den Garten zu uns.
Hast du eigentlich eine Lieblingspflanze in euren Gärten?
Oh ja, da habe ich doch mehrere. Also eine ist schwierig, aber es gibt eine Pflanze, mit der ich mich ein bisschen näher beschäftigt habe in letzter Zeit. Die könnte man mal nehmen, weil die ist total interessant und faszinierend. Und das ist der gelbe Enzian. Die ist auch sensibel und die bereitet, die ist wirklich schwierig im Anbau. Die ist sensibel. Das ist ein Enzian, kein blauer, wie man jetzt denken mag, sondern eben der gelbe Enzian. Das ist eine ganz riesige Pflanze, die ist so 1,50 hoch. Die gibt es in den Bergen natürlicherweise und verwendet werden die Wurzeln der Pflanze. Und das Besondere an der Pflanze ist, dass die bitterste Pflanze Europas ist. Also wenn man zum Beispiel, es gibt so Bitterwerte, die sagen aus, bis zu welcher Verdüngung noch was bitter zu schmecken ist. Und man kann also diese Wurzel der Pflanze 25.000 Mal verdünnen und mir würden sie immer noch schmecken. Wow. Und zum Vergleich, bei einer Grapefruit ist es so 1000 bis 2500 Mal dieser Wert, dieser sogenannte Bitterwert. Also man kann sich vorstellen, was es für ein Kaliber ist.
Wow.
Und jetzt habe ich neulich mal, wir haben jetzt gerade Jungpflanzen ausgesät, letzten Monat, jetzt habe ich mal eine Jungpflanze genommen und in die Wurzel reingebissen und es ist also wirklich sagenhaft extrem bitter schon in dieser Jungpflanze. Das fand ich schon auch faszinierend, was da schon in der Pflanze drin ist, in dieser kleinen Babypflanze.
Und was macht ihr dann aus dem gelben Enzian? In welche Produkte geht die rein?
Der Enzian ist eben eine Bitterstoffpflanze natürlich und Bitterstoff hat immer irgendwie in der Gesundheit, in der Medizin mit Verdauung zu tun. Das heißt, diese Pflanze ist traditionell angewendet, die Wurzel, bei Völlegefühl, bei Übelkeit oder zur Steigerung der Darmperistaltik. Und wir haben eben ein entsprechendes Arzneimittel. Ich mache jetzt keine Arzneimittelwerbung, aber wir haben eins, in dem sind 9 Bitterstoffpflanzen und die sind genau dafür da, so nach dem Essen, so der Verdauung behilflich zu sein.
Ich finde ja auch wahnsinnig faszinierend, dass auch bei manchen dieser Pflanzen es so auf die richtige Balance ankommt, ob sie hilfreich oder eher krankmachend sein können. Und ich war wahnsinnig fasziniert, als wir in euren Gärten waren, von der Alraune, wo du uns ja auch sofort gewarnt hast, weil die als Nachtschattengewächs eben auch giftige Stoffe enthält. Wofür ist die denn toll?
Ja, Mensch, ich freue mich ja, dass sie da so hängen geblieben ist und auch die Nachtschattengewächse, weil wir als alle Tomatenesser zum Beispiel, wir alle kennen die Nachtschattengewächse und wir alle wissen irgendwie, grüne Tomaten oder grüne Kartoffeln, die auch dazu gehören, sollte man nicht essen. Das heißt, diese Gratwanderung zwischen Giftigkeit und Verwendung in der Medizin ist tatsächlich immer da oder oft da bei Arzneipflanzen. Und ja, die Alraune, die ist eben auch eine besonders stark wirksame Arzneipflanze. Und wir haben die vor einigen Jahren bei uns im Gewächshaus in Kultur genommen. Ist eigentlich eine mediterrane Pflanze, die ist frostempfindlich. Und ihr durftet die eben sehen jetzt im Winter, weil die gerade blühte und auch fruchtete. Und da war sie natürlich jetzt auch besonders interessant. Auch hier werden die Wurzeln verwendet. Und die sind auch so Wurzeln, die können 1 Meter tief sein. Das ist so wie so eine Riesenrübe, so ein bisschen knollige Rübe. Und die sieht so interessant aus, weil die dann unten zweigeteilt ist. Also man könnte sich vorstellen, das ist so ein Mensch oder ein Baby mit diesen 2 Beinen sozusagen. Und genau deshalb, auf dieses Grund dieses Aussehens und ihrer Wirkung auch, ranken sich schon seit Jahrtausenden, kann man sagen, um diese Wurzel, um diese Pflanze, alle möglichen Legenden. In der Antike wurde sie als Aphrodisiakum verwendet. Ich habe jetzt festgestellt, im Alten Testament wird sie als empfängnisfördernd sogar erwähnt, unter einem anderen Namen, sodass sich die Frauen die unters Bett legten. Und da habe ich auch mal vor Jahren einen Film gesehen, da war das tatsächlich so, da lag immer eine Alraune unterm Bett. Und da habe ich mich so im Nachhinein erinnert. Und ja, und außerdem ist das Besondere, wurde gesagt, dass diese Pflanze, wenn man sie aus der Erde rausziehen würde, die Wurzel, dann würde die tödliche Schreie ausstoßen. So, und deswegen müsste man sich die Ohren mit Wachs verstopfen. Und genau diese Geschichte werden Harry Potter-Fans kennen, denn da gab es die Pflanze nämlich in Töpfen in der Zauberschule. Und auf den Zopftöpfen stand irgendwie drauf, Achtung, nähert euch der Pflanze nur mit Ohrstöpseln, irgendwie sowas. Denn das Herausziehen würde mindestens zur Bewusstlosigkeit, wenn nicht zum Tod führen. Und ja, die wurde da ja auch irgendwie gegen alles Böse verwendet. Und es ist schon interessant, dieser jahrhundertelange Mythos. Und was ist dran? Also die Alraune ist tatsächlich, die hat eben so Alkaloide wie alle diese Nachtschattengewächse und diese wirken antirheumatisch und schmerzstillend und werden dann eben auch bei Gelenkerkrankungen in Arzneimitteln verarbeitet, so wie wir das auch machen. Wir haben also eine Salbe, in der die Alraunenwurzeln drin sind. Ja, und wir ernten die aber ohne Ohrstöpsel, kann ich sagen.
Ich wollte gerade fragen, uns gut. Wie laut ist der Schrei?
Genau, also es geht uns noch gut.
Aber sie sehen tatsächlich so aus wie kleine Männchen, ja? Das ist also nicht gut, weil das
erinnert. Sie sehen tatsächlich so aus. Es ist immer diese Zweiteilung, auch diese Beine sozusagen.
Jetzt arbeitet ihr bei Weleda ja mit einer Ressource, einer natürlichen Ressource, die einem gewissen Zyklus unterliegt, nämlich natürlich den Jahres- und Erntezeiten. Und es gab ja schon das ein oder andere Mal auch Situationen, wo ihr beispielsweise, wenn ein Produkt besonders nachgefragt war, wie kürzlich erst eure Rosmarin-Haartinktur, die, glaube ich, auf TikTok auf einmal irgendwie die Wellen geschlagen hat und dann euch beinahe ausgegangen ist, dass ihr dann auf eine Ressource zurückgreifen muss, nämlich das Rosmarin, die aber einfach nicht so unlimitiert nachwachsen kann. Wie macht ihr das? Wie geht ihr damit um, dass ihr ja eine natürliche Wachstumsgrenze eigentlich habt?
Ja, wie vorher schon so kurz bei der Planung erwähnt, ist es tatsächlich richtig schwierig, gerade für mehrjährig wachsende Pflanzen, da wirklich eine realistische Planung zu machen und dann auch die notwendige Flexibilität irgendwie zu haben. Das ist echt eine Herausforderung. Und tatsächlich gab es diesen Hype auf Social Media und es ist ja eigentlich total klasse erstmal, aber das kam natürlich völlig ungeplant und jetzt brauchten wir von allem eben die Rohstoffe. Und jetzt kommen da verschiedene Dinge tatsächlich auch ins Spiel, denn wir hatten eh schon so ein bisschen Rosmarin-Thema, weil Rosmarin hatten wir bisher aus Spanien, aus einem Gebiet, wo einfach schon seit Jahren Dürre ist. Und die Erntemengen wurden eh schon immer kleiner und auch die Nachfrage nach Rosmarin generell. Also wir sind ja nicht die Einzigen, die Rosmarin verwenden und es ist also höher. Aber wir sind natürlich wir haben ziemlich viele Partnerschaften und wir haben jahrzehntelange Übung quasi in solchen Dingen. Also haben wir die Rosmarin in Spanien, die Pflanzen geerntet, in unsere Gewächshäuser gebracht und tatsächlich hier erstmal Jungpflanzen daraus angezogen und haben die dann wiederum nach Frankreich gebracht, wo da bessere, in die Provence, wo bessere klimatische Bedingungen herrschen. Und jetzt bauen wir da den Bestand auf, aber natürlich ist der jetzt noch nicht groß genug gewesen, um die komplette Nachfrage zu decken. Also es ist tatsächlich challenging, sowas. Und klar, Stellschrauben zur Risikominimierung sind natürlich, dass wir möglichst mehrere Lieferanten haben, auch in unterschiedlichen Anbauregionen, sodass man möglichst auch ganzjährig ernten kann. Und wir haben natürlich immer einen bestimmten Qualitätsanspruch, auch gemäß dem europäischen Arzneibüro und so, solchen Dingen. Also wir erhöhen dann auch mal jetzt die Lagerkapazitäten, wenn es gut läuft. So sind so die Stellschrauben, aber klar, man hat es nie ganz im Griff.
Jetzt haben wir von dir ganz viel gehört, was man alles bei euch anschauen und lernen kann, was ja mit den Pflanzen direkt, aber auch mit darüber hinausgehenden Konzepten wie der Kreislaufwirtschaft und so zu tun hat. Ich glaube, das interessiert viele Menschen. Magst du uns mal ein bisschen sagen, wie man euch da besuchen kann?
Ja, es gibt natürlich die beste Möglichkeit, uns tatsächlich kennenzulernen, ist dieser Besuch. Und wir haben hier auch angrenzend an unsere Anbaugebiete haben wir ein Erlebniszentrum, das sogenannte Weleda Erlebniszentrum. Da kann man sich über die Webseite anmelden zu Gartenführungen. Und wir machen da auch Seminare oder so Wellness-Sachen, irgendwelche Massagen oder auch einfach Kurse, in denen man Pflanzen und bestimmte wohltuenden Dinge kennenlernen kann. Ja, da kann man sich anmelden und dann kann man eintauchen in unsere Düfte und in unseren Garten. Das ist das Beste. Ansonsten gibt es natürlich auch viel Literatur, aber es ist nicht vergleichbar, als es wirklich hautnah zu erleben.
Nee, das war also wirklich ein besonderes Erlebnis für uns. Wir haben extrem viel gelernt, weil du auch, das haben wir jetzt im Podcast hier nur andeuten können in dem vergleichsweise kurzen Gespräch, weil du wirklich wie ein Lexikon alles Mögliche weißt über jede einzelne Pflanze. Das ist schon sehr beeindruckend und mir gefällt besonders gut, dass halt dieser Gedanke, dass das, was immer mal war an der Natur, bei euch tatsächlich da jetzt dann auch wieder ist, während es ja in vielen anderen Bereichen unseres Lebens verloren geht. Das war wunderbar. Dankeschön, Astrid, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich und hoffe, ich habe euch Lust auf mehr Garten und Pflanzen und Natur gemacht.
Ich hatte selten so viel Lust auf Biologie, muss ich dir wirklich mal sagen, als Kompliment. Mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht. Dankeschön.
Ich danke euch.
Jetzt kommt Werbung. Wir sind bei ADA große Verfechterinnen vom lebenslangen Lernen und ermöglichen ja mit dem ADA Fellowship auch Menschen, die bereits im Berufsleben stehen, sich neben der Arbeit zu zukunftsrelevanten Themen weiterzubilden. Um uns selbst ebenfalls auf dem Laufenden zu halten und uns mit Branchenkennerinnen und Experten auszutauschen, besuchen wir regelmäßig Fachkongresse zu verschiedensten Themen, von Technologie und KI über Leadership bis hin zu Bildungsthemen. Für Letztere möchten wir euch eine Veranstaltung ans Herz legen, die wir mit ADA in der Vergangenheit bereits besucht haben. Die LearnTech, eine internationale Fachmesse inklusive Kongress für die digitale Bildungsbranche. Dieses Jahr findet die LearnTech vom 4. bis 6. Juni statt. Hier werden die Top-Trends zum digitalen Lernen in Schule, Hochschule und Beruf gezeigt. Mehr als 400 nationale und internationale Unternehmen zeigen die neuesten technologischen Lösungen und Technologietrends wie Metaverse und KI und ihre Chancen und Einsatzmöglichkeiten für die Bildung. Ihr könnt sogar vor Ort einiges selbst ausprobieren und erleben. Auf dem begleitenden Fachkongress diskutieren hochqualifizierte internationale Expertinnen und Experten aus der Bildungswirtschaft und Wissenschaft aktuelle Themen und stellen Lösungsvorschläge vor. Mit dem Rabattcode -20 erhaltet ihr 20 Euro Rabatt auf alle Messetickets. Also sichert euch jetzt euer reduziertes Ticket für die LearnTech 2024 vom 4. bis 6. Juni. Das war Werbung.
Hast du dir schon mal vorgestellt, wie es wäre, wenn wir Menschen Photosynthese machen könnten?
Denke ich jeden Tag ständig drüber nach. Gut, dass du es erwähnst. Gestern? Nein. Aber spannend. Jetzt visuell oder biologisch vorgestellt oder wie sich das vom Bewusstsein, von der Wahrnehmung her anfühlen würde?
Das wäre vor allem praktisch, weil dann müsste man nicht ständig sich überlegen, was man wieder isst, wenn man quasi durch Photosynthese Energie gewinnen könnte. Mm. Ich fänd's sehr angenehm und sehr praktisch, wenn das möglich wäre. Dafür müsste die Sonne ein bisschen mehr scheinen allerdings.
Ja, und wir bräuchten, glaube ich, auch biologisch andere Kräfte so als Menschen. Aber die Natur hat schon einige dynamische Vorgänge, die sehr besonders sind. Jetzt verrätst du mir bestimmt, wie das wäre, wenn wir es könnten.
Also fast. Ich bin nur drauf gekommen, weil ich ein Lebewesen gefunden habe, das das tatsächlich kann. Es ist kein Nein. Mensch, das sei mal vorab verraten, sondern es ist
die Nacktschnecke.
Du gehst in die richtige Richtung.
Nein.
Es ist das im Meer lebende Blattschaf.
Bitte?
Das im Meer lebende Blattschaf und das ist eine saftsaugende Seeschnecke auch. What? Und das ist ein kleines Tierchen, das haben wahrscheinlich viele schon mal gesehen. Das sieht wirklich so ein bisschen aus wie ein Schaf.
Hast du mich gerade beschimpft als saftsaugende Schneeschnecke oder sowas?
Von Schneeschnecke, Seeschnecke.
Seeschnecke.
War keine Rede, ich habe nur dieses Tier beschrieben. Das sieht wirklich sehr süß aus. Ein kleines Tierchen mit so schwarzen Augen und sieht halt aus wie eine Schnecke, auf die man Blätter gesetzt hat. Und das ist tatsächlich ein Tier, das im Meer lebt, ein wirbelloses Meerestier. Und diese Nacktschnecke schafft es, dass sie sozusagen von Algen die Chloroplasten aufsaugt und damit eben dieses Pigment aufsaugt, das in der Lage ist, Photosynthese zu machen. Und das bedeutet, dass dieses Blattschaf oder diese saftsaugende Nacktschnecke tatsächlich selber ihre Ernährung durch Photosynthese ergänzen kann. Und soweit man weiß, ist das das einzige Tierchen, das kann.
Sehr beeindruckend. Ich glaube, was sich die Zuhörerinnen und Hörer draußen fragen, ist, gibt es die wirbellose, saftsaugende Seeschnecke auch im Weleder Heilpflanzengarten?
Das glaube ich nicht, aber wir könnten ja mal den Vorschlag machen. Sie wird übrigens auch solarbetriebene Meeresschnecke genannt, wo wir schon wieder so ein bisschen mehr im Tech-Bereich sind. Hier hat man das Gefühl,
die Mechanisierung der Nacktschnecke?
Da hat eine Schnecke statt des Hauses ein kleines Solarpanel auf dem Rücken und kriecht damit durch den Park. So
und
ist es
wir
nicht.
Haben das mit Midjourney einmal für euch kalibriert.
Wir werden leider weiter darunter leiden, dass wir normal essen müssen und nicht einfach Photosynthese zur Energiegewinnung machen können. Aber die Meeresschnecke, die solarbetriebene Meeresschnecke, kann das. Und ich beneide sie darum.
Ich auch. Und ich überlege auch noch gerade, ob es eine Schneeschnecke gibt, die ich eben erfunden habe. Vielen Dank für diese sehr informative Überraschung. Wir hatten heute viel Technisches und Biologisches dabei.
Das war der ADA-Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr mögt, nächste Woche wieder.
Bis dann.
Tschüss.
Cheers, Captain.